Wir hatten eben in dem letzten Lied davon gesungen, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Und was einige sich dabei denken ist, wenn wir jetzt mal den Ventilator als unsere Sorgen sehen, ja, die uns dann immer ins Gesicht pustet, denken viele dann, dass das irgendwie ein Gottesdienst dann so stattfindet. Okay, alle meine Sorgen, du deckst sie zu und das ist wunderbar, dann im Gottesdienst habe ich meine Ruhe. Aber sobald der Gottesdienst vorbei ist, ist es ja wieder vorbei und die Sorgen sind unverändert da. Das ist nicht, was mit dem Lied gemeint ist und das ist nicht, wie Gott es meint. Und ich kann verstehen, dass wir auch manchmal so beten, zu sagen, lass mal für diesen Moment, dass wir ein bisschen ausblenden, was sonst im Leben los ist. Aber Gott möchte nicht einfach nur unsere Sorgen temporär für eine Stunde zudecken. Gott möchte, dass wir ihm unsere Sorgen sagen und dass er sich darum kümmert. Nicht, dass es einfach nur abgedeckt ist, oh, wir ignorieren das einfach mal für eine halbe, dreiviertel Stunde, weil das löst keine Probleme. Aber Gott möchte es in dem Sinne zudecken, zu sagen, pass auf, fokussier dich nicht darauf, fokussier dich auf mich. Und wenn du mir vertraust und mir das anbefiehlst, dann nimmt sich Gott unserer Probleme an und er beseitigt sie. Und das wollen wir heute sehen von einer sehr bekannten Geschichte. Leute sagen manchmal, ich habe Riesenprobleme. Und ich verstehe, was gemeint ist. David hatte das im wahrsten Sinne des Wortes. Und unser Problem ist, dass wir diese biblischen Geschichten oft kennen, aber dass wir sie nicht mit unserer Situation in Verbindung bringen. Und dann sind das einfach nur Geschichten, die schön sind, die gut zu wissen sind, die uns vielleicht auch ermutigen, aber die uns nicht verändern. Und Gott gab uns die Berichte, um zu erzählen, Gott gab uns diese Berichte nicht, um zu erzählen, wie toll diese Männer oder Menschen waren, sondern wie treu er ist. Oder vielleicht auch noch einmal so rumformuliert, in der Bibel geht es nicht um große Taten großer Männer, sondern um die große Gnade Gottes. Auch wenn wir diese Geschichten kennen und hören, dann ist es nicht darum zu sagen, schau mal, wie toll diese Leute waren, schau mal, was die vollbracht haben, sondern schau mal, was Gott im Leben bewirken kann. Weil diese Männer, von denen wir in der Schrift lesen, die sind alle tot. Aber es ist nur einer von den Toten auferstanden, Jesus Christus. Er ist Gott und er ist derjenige, der war, ist und bleibt und der eben auch heute da ist. Wenn wir sagen, David war so wunderbar, dann können wir sagen, ja schön für ihn, aber der hat vor 3000 Jahren gelebt. Das hilft mir heute nicht. Aber Gott lebt. Und es ist nicht David, der so groß war, sondern sein Gott, der so groß war. Und dieser Gott lebt heute und der kann uns helfen. Der kennt meine großen Sorgen. Der kennt die riesengroßen Probleme, die ich habe. Der kennt die Umstände. Der kennt die Gesundheit. Der kennt die Finanzen. Der kennt, wie unsere Gesellschaft heutzutage ist. Und er hat sich nicht geändert und seine Fähigkeiten haben sich nicht geändert. Und mit dem im Hinterkopf wollen wir dann das nächste Kapitel lesen. Wir haben 1. Samuel 16 eben schon vorgelesen bekommen in der Bibellese. Und direkt darauf folgt, logischerweise, Kapitel 17. Und wir fangen mit den ersten 11 Versen an. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei Ephes-Damim zwischen Socho und Aseka. Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintental. Und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. Und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Und ein Vorkämpfer trat aus dem Lager der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter. und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, der zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn schlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Wie gehen wir mit den Problemen um? Zuerst, lass dich nicht einschüchtern. Die Philister waren weit ins Landesinnere vorgedrungen. Die kamen eigentlich von der Küste und einer ihrer 5 Städte, die sie besessen hatten zur damaligen Zeit, war Gaza. Ist auch heute ständig in Nachrichten, das ist, wo sie herkam. Ja, und eine andere war Gad, die ist da oben, wo ist er? Weiß nicht, okay. Aber auf, der Anfangspunkt von dem roten Strich dort, wo sie herkam. Okay. Und ganz links auf der Karte oben könnt ihr noch das Mittelmeer leicht erkennen. Also die sind bis ungefähr in die Mitte des Landes eingedrungen, zwischen Mittelmeer und Totenmeer. Und da hatten sie sich versammelt und unten, das ist dieses Tal. Also wenn sie dann standen, sie waren auf einem Berg und auf dem anderen Berg, das ist nicht irgendwo Zugspitze oder so, sondern das waren Hügel in der Landschaft und dort waren ihre Armeen versammelt. Und sie hatten diesen Ausnahmekämpfer in ihren Reihen, der auch für die Bibel sehr ungewöhnlich detailliert beschrieben wird. Nicht, weil Gott so beeindruckt war von dieser Ausrüstung, sondern sie soll erklären, warum die Israeliten so niedergeschlagen waren und sich fürchteten, was die Reaktion war in Vers 11. Das wird natürlich alles noch, vielleicht hat deine Bibel das schon umgerechnet in Größenmaßen, die wir heutzutage nehmen. Wie ich es vorgelesen habe, waren noch die damaligen Maße. Die Größe umgerechnet in was wir gebrauchen, war ungefähr 3 Meter. Ich habe das vorher nachgemessen, das ist so hoch wie das Kreuz. Also diese Höhe hatte dieser Mann und er verhöhnte Israel. Das Gewicht seines Panzers wird beschrieben als 57 Kilogramm und der Speer wog 7 Kilogramm oder die Spitze des Speeres. Da habe ich auch gedacht, naja, okay, muss ich mal irgendwie vergleichen. Also ich habe früher Leichtathletik gemacht, die Speere dort wiegen ein paar hundert Gramm, Erwachsenen 700, 800 Gramm. Das Kugelstoßen der Männer ist 7 Kilogramm, 7,25 Kilogramm. Also der hatte, seine Speerspitze war so groß wie eine Kugelstoßkugel, wie wir sie heute gebrauchen. Und die Israeliten schauten auf den Krieger und hörten auf seine Drohung. Aber der Herr wird mit keinem Wort erwähnt. Und so wird im letzten Vers, den ich gelesen habe, beschrieben, Saul und ganz Israel hörten diese Worte und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Selbst König Saul, der selber beschrieben wird, in seiner Beschreibung 1. Samuel 9, dass er einen Kopf größer war als alle anderen Israeliten, er zog sich zurück. Aber wir sollen daraus auch lernen. Ich glaube, das irgendwie geht hier nicht, weil ich komme hier nicht weiter. Wir sollen lernen, schaue nicht auf die Größe des Problems, sondern auf die Größe Gottes. Wir wissen, dass Gott bei uns ist und für uns sorgt. Und darum sollen wir keine Angst haben. In Römer 8, Vers 31 und 32 heißt es, was sollen wir hier nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, also Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn wir Wenn wir das im Blick haben, dann brauchen wir uns von den Umständen nicht einschüchtern lassen. Dann brauchen wir uns nicht sehr fürchten. Du sagst, aber du kennst meine Umstände nicht. Das mag gut sein. Aber Gott kennt sie. Und er ist größer als die Umstände. Wir können vollständig nachvollziehen, warum die Israeliten Angst hatten. Wir können es nachvollziehen, weil sie auf das Problem schauten. Aber wenn sie auf Gott geschaut hätten, dann würden sie sagen, da ist nicht das Problem. Und wir sehen das nachher, dass es eben auch anders gehen kann. Aber ich glaube, dieses Problem, was Saul und die Israeliten hatten, ist ein Problem, das wir heutzutage noch häufig haben. Wir schauen auf die Wirtschaftslage, wir schauen auf unseren Kontoauszug, wir schauen auf den Bericht des Arztes, wir schauen auf das Zeugnis, wir schauen auf die Umstände und wir schauen nicht auf unseren Gott. Und sie waren sehr eingeschüchtert und hatten Angst. Vers 12. David nun. Bisher war der Bericht von allen anderen. David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem in Juda mit Namen Isai, der 8 Söhne hatte. Und der Mann war in den Tagen Sauls schon zu alt, um unter den Männern mitzukommen. Die 3 ältesten Söhne Isais aber waren mit Saul in den Krieg gezogen. Die Namen seiner 3 Söhne, die in den Krieg zogen, waren Eliab, der Erstgeborene, und der 2. Aminadab und der 3. Schammah. Und David war der Jüngste und die 3 ältesten waren Saul gefolgt. David aber ging ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin 40 Tage lang. Isai aber sagte zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses Eva geröstete Körner und diese 10 Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 Stücke Weichkäse bring dem Obersten über 1000 und erkundige dich, ob es deinen Brüdern gut geht. Und bring einen Pfand von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel stehen im Terebintental im Kampf mit den Philistern. Da machte sich David des Morgens früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Er nahm und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte, und kam zum Lagerplatz. Als das Heer aber in der Schlachtreihe ausrückte, erhoben sie das Kampfgeschrei. Und Israel und die Philister stellten sich auf, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. David ließ sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief in die Schlachtreihe. Und er kam und fragte seinen Brüder nach ihrem Wohlergehen. Wir wollen zweitens sehen, erfülle treu deine Aufgaben. Hier kommt der Kontrast zu David. Obwohl er im vorigen Kapitel schon zum König gesalbt worden war und König Saul mit seiner Musik gedient hatte, war er immer wieder zurück, um bei seinem Vater die Schafe zu weiden. Er hat immer noch treu die Aufgaben erfüllt, die ihm gegeben worden waren, und hat nicht gesagt, na, jetzt bin ich gesalbt, jetzt habe ich zu bestimmen, jetzt kann ich selber entscheiden, sondern er hat sich dem untergeordnet. Und auch für uns, sei dir keine Aufgabe zu schade, sondern zeige, dass man sich auf dich verlassen kann. In 1. Korinther 4, Vers 2 heißt es, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Ich glaube, das war ein wesentlicher Charakterzug, warum gerade David. Gott sah das Herz an und er wusste, was in seinem Herzen war. Und er wusste, dass er dem Herrn vertraut. Und das äußerte sich darin, dass er treu war in seinen Aufgaben. Dieser Aspekt wird oft unterschlagen. Denn wir sind häufig an den großen Erfolgen, an den großen Geschichten interessiert. Aber große Erfolge sind das Ergebnis von Treue in den kleinen Dingen. Dort zeigt sich, dort bildet sich das heran. Sportler, die können nicht nur einfach an einem Tag Goldmedaillen gewinnen, wenn sie nicht vorher trainiert haben. Musiker können nicht ein großes Stück aufführen, wenn sie nicht vorher geübt haben. Ja, das heißt, das ist all das, was Leute in der Öffentlichkeit dann nicht sehen, weil das hinter den Kulissen passiert. Aber das ist, was befähigt dann, wenn es vor den Kulissen ist, wenn es im Scheinwerferlicht ist, dann das tun zu können, was man soll, weil man das vorher auch im Geheimen geübt hat. wie ist dein Training? Du sagst, ich bin kein Musiker, ich bin auch kein Sportler. Wie ist es mit deinem Geistlichen? Liest du für dich alleine die Schrift? Ist das dein Training? Ist dein Gebetsleben sozusagen, ich muss nicht vorne stehen, ich will gar nicht unbedingt mit dem Gebet gesehen werden, aber ich muss mein tägliches Training machen, damit ich ausgerüstet bin, wenn Herausforderungen kommen, meinen Gott so zu kennen, dass ich sagen kann, egal was das Problem ist, ich kenne meinen Gott und ich weiß, dass er bei mir ist und ich weiß, dass er mich jetzt auch in dieser Situation tragen wird. Ich weiß, was er in der Vergangenheit getan hat. Ich weiß, wie er ist. Ich weiß, wie er sich kümmert, gerade auch um diejenigen, die niedergeschlagen sind. Und ich kann ihm vertrauen. Wir können Gott vertrauen, dass er uns Du kannst Gott vertrauen, dass er dich zur rechten Zeit an den rechten Ort stellen wird, wenn du treu deine Aufgaben erfüllst. Manche machen sich Sorgen, dass sie etwas verpassen. Oh, wenn ich nicht alles mitmache, vielleicht verpasse ich gerade das eine Mal und dann treffe ich nicht diese Person. Oder dann habe ich nicht dieses Erlebnis, das andere haben. Wenn du treu deine Aufgaben erfüllst, wird Gott dich recht führen, dass du dort bist, wo er dich haben möchte zu seiner Zeit. Wir brauchen nicht darauf Sorgen sagen, ich muss all das planen und ich muss es zusammenstellen. Gott wird leiten. David könnte sagen, hey, ich bin als nächster König gesalbt, ich muss beim Krieg dabei sein. Ich muss vorangehen, ich muss denen zeigen, was unser Gott tun kann. Und wo ist er? Bei den Schafen. Er erfüllt treu seine Aufgabe und Gott holt ihn zur rechten Zeit. Wenn wir uns darauf konzentrieren, zu sagen, ich tue das, was Gott jetzt von mir möchte, was später daraus wird, er wird sich darum kümmern. Ich kann darauf vertrauen, aber ich muss treu sein, auch in den kleinen Dingen. Aber nun wurde er ja von seinem Vater hingeschickt, ist jetzt zum Kampf gekommen und wir lesen weiter, Vers 23 bis 37. Während er aber noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer herauf mit Namen Goliath, der Philister von Gad aus den Schlachtreihen der Philister und redete dieselben Worte. Und David hörte es. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr diesen Mann gesehen, wie er heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll sogar geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen. Und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen in Israel. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und das Volk antwortete ihm wie vorher, so und so soll dem Mann geschehen, der ihn erschlägt. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne die Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Du bist ja nur hergekommen, um den Kampf zuzusehen. Und David antwortete, was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? Und er wandte sich von ihm ab, einem anderen zu, und wiederholte die Frage. Und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher. Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt. Und man meldete sie Saul, und der ließ ihn holen. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Du bist noch ein junger Mann, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. David reagierte anders als alle anderen Israeliten. Ich fand das interessant, es steht hier, der Philister sagte dieselben Worte und David hörte es. Er hat nicht irgendetwas anderes gehört oder gesehen als alle anderen Menschen auch. Was war der Unterschied? Er bedachte Gottes Fähigkeiten. Oder so formuliert, wer an Gott denkt, denkt anders über die Probleme. Goliath ist nicht geschrumpft. Die Umstände hatten sich nicht geändert. Die Größe der Armeen hat sich nicht verändert. Noch nicht mal das Wetter hat sich geändert. Jedenfalls haben wir keinen Bericht davon. Was sich geändert hat, war die Sicht eines Soldaten. Alle anderen haben auf die Herausforderung geschaut und hatten Furcht. David hat auf Gott geschaut und sich nicht gefürchtet. Seine Überlegung ist nicht, was könnte mit mir passieren, wenn ich kämpfen müsste, sondern wie steht es um Gottes Ehre und warum erlauben wir diesem gottlosen Mann so zu reden? Schaute nicht darauf, was passiert mit mir, sondern was möchte Gott? Schauen wir darauf? Oder sind wir so besorgt, dass es alles sich um mich dreht? Was habe ich davon? Was könnte mir passieren? Oder sagen wir, Gott, du bist am Wirken und ich vertraue dir. Und ich möchte, dass du wirken kannst und dass dein Name geehrt wird. Nun, sein älterer Bruder, wir haben davon gehört, der hat das mitbekommen und er unterstellt ihm unlautere Motive. Ich kenne dein Herz. Ich weiß, warum du hier bist. Du willst doch nur ein bisschen Action sehen. Du willst doch nur dabei sein, wenn hier was passiert. Und wir wissen, das ist nicht wahr. Wir haben vorher den Bericht von seinem Vater. Aber lass uns aufpassen. Wie schnell passiert es uns, dass wir meinen, zu wissen, warum andere tun, was sie tun? Du machst das doch nur, weil du gerne gesehen werden möchtest, weil du die Anerkennung möchtest. Gott sieht das Herz. Wir können es nicht sehen und darum lass uns ihm vertrauen, er kümmert sich darum. Okay. David war nicht aus Neugier oder für die Belohnung da, sondern aus Gehorsam gegenüber seinem Vater. Der hatte ihn gesandt. Aber was macht er dann? Er könnte sich jetzt mit seinem Bruder streiten und sagen, das ist nicht wahr, das stimmt gar nicht. Das ist nicht mein Motiv. Papa hat mich geschickt und das ist das und ich habe das Essen mitgebracht und ja, du bist immer so gemein zu mir. Aber das tut er nicht. Er verteidigt sich nicht selber, sondern er wendet sich zum Nächsten und sagt, okay, ich habe nur gemacht, was aufrichtig ist und bleibe auf meinen Auftrag hier fokussiert. Er kümmert sich weniger um seinen eigenen Ruf als den Ruf des Herrn. Und dann kann er vorangehen. Und dann wird er zum König gebracht, weil es spricht sich rum. Und der sagt, nee, also ich traue ja viel zu, aber du bist noch nicht in der Lage dazu. Aber auch davon lässt David sich nicht entmutigen. Im Gegenteil, er erinnert sich an Gottes Schutz, als er die Schafe hütete. Und dieser Gott wird ihm gewiss helfen, wenn er gegen den Mann kämpft, der den lebendigen Gott verhöhnt hat. Das sagt er wiederholt. Okay. Das heißt aber auch, die Zuversicht, die er dort gebraucht hat, die kommt aus der Erfahrung. Und diese Erfahrung mit Gott, die kommt nicht vom Sitzen auf dem Sofa, sondern vom Gehorsam gegenüber Gott. David hat diese gemacht, als er das erfüllt hat, was ihm beauftragt war. Wenn er vorher nicht treu gewesen wäre, hätte er die Erfahrung mit dem Löwen und dem Bären nie gemacht. Und er hätte nicht diese Zuversicht gehabt, zu sagen, Gott wird mir auch in dieser Situation helfen. Und damit wir mit schwierigen Umständen fertig werden können, die kommen werden, müssen wir treu sein in den kleinen Dingen, müssen wir dort Erfahrung mit Gott machen. Und wir machen dann Erfahrung mit Gott, wenn wir uns für ihn einsetzen. Wenn wir das umsetzen, wenn wir anderen von ihm erzählen, wenn wir ihm vertrauen, dem Nächsten zu lieben wie uns selbst, wenn wir vergeben, selbst wenn andere uns verletzt haben, wenn wir das umsetzen, dann machen wir Erfahrung mit Gott und sagen, Gott, du hilfst mir hier dabei. Ich habe erlebt, wie du getragen hast, wie du mir die richtigen Worte gegeben hast. Und das gibt uns dann Zuversicht, wenn andere Herausforderungen kommen. Viele denken bei David und Goliath nur an den Kampf zwischen Groß und Klein. Aber die Bibel betont das überhaupt nicht. Wir haben jetzt schon 37 Verse beschrieben oder gelesen und der Kampf ist noch gar nicht erwähnt. Der wird am Ende in 3 Versen erwähnt. Es geht Gott um die Begründung, warum das so ausgegangen ist. Der König hier, Saul, schaut auf David und sagt, das geht nicht. David schaut auf Gott und sagt, das geht. In 1. Samuel 16, was wir vorhin schon gelesen haben, da hatten wir das gelesen. Ne? Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Und auch Saul hier schaut auf das, was vor Augen ist. Er schaut auf David, du bist klein. Schaut auf Goliath, du bist groß. Ergebnis, logisch gedacht, du hast keine Chance. Aber David nimmt sich Gottes Perspektive an und sagt, hey, ich schaue nicht nur auf die äußeren Umstände, sondern ich schaue auf Gott und dann habe ich eine andere Perspektive. Er vertraute Gottes Zusagen und dann fordert er alle anderen auf, Vers 32, ich habe das schon gelesen, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Du brauchst keine Angst zu haben. Gott hat es unter Kontrolle. Heißt das, ich bin in so einem Schutzraum und mir kann nie irgendetwas passieren? Nein. Aber es heißt, egal was mir passiert, Gott hat es unter Kontrolle. Ich habe in den letzten paar Wochen mit jemandem gesprochen, der Sorgen hatte um eine gewisse Situation. Und wir haben gesprochen zum Beispiel über die schwarze Pest im Mittelalter. Um die Pest im Mittelalter, wo so viele gestorben sind. Aber zu sagen, auch dort, man konnte sagen, ich will versuchen, mich zu bewahren und mich von allen Kontakten irgendwie fernzuhalten und nichts darin zu machen. Oder aber zu sagen, ich tue, was richtig ist. Das kann bedeuten, dass mir was passiert, dass ich mich anstecke. Aber ich weiß, dass Gott sein Ziel erreichen wird. Und wir leben heute noch. Ja, was ist mit den Einzelnen passiert? Wissen wir nicht. Davon erzählt die Geschichte meistens auch nicht. Und tut mir leid, wenn du es noch nicht wusstest, aber ich tippe, in 500 Jahren wird von den meisten von uns keiner mehr irgendwas über uns wissen. Aber man wird immer noch, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, ihn immer noch loben und sagen, schau mal, selbst in dieser komischen Zeit da, im 21. Jahrhundert, wo all diese Sachen passiert sind, Gott war treu und er hat seine Person hindurchgetragen. Das heißt auch, deine Sicht bestimmt deine Zuversicht. Der König blickte auf die Gefahr, der Knecht blickte auf Gott. Welche Sicht hast du? Und dann kommt der Teil, der häufig der spannende ist, der Teil, der in den Kinderbibeln dann drin steht, ab Vers 38. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann damit nicht gehen, ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche dienten, nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war, und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David,
Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortet dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Denn die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein, und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister, und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und er lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Wir wollen noch einen wichtigen Schritt sehen in dem Umgang mit Problemen, mit Widerstand. Lass den Worten Taten folgen. Es ist leicht, viel zu behaupten, aber kannst du es auch bestätigen? Auch Goliath hatte viel behauptet. Ach, komm her, ja, ich werde dich einfach besiegen. Aber David sprach nicht nur mutig, er hat die gleichen Worte wie Goliath gebraucht, er demonstrierte den Mut, indem er Goliath gegenübertrat. Aber auch hier betont der Text nicht den Kampf selber, sondern die Zuversicht Davids. Der ganze Kampf wird in 3 Versen beschrieben. Allein der Dialog zwischen David und Goliath sind 5 Verse. Und der Dialog zwischen David und Saul auch nochmal länger. Der Philister schaut auf sein Gegenüber und ist sich seines Sieges sicher. Doch David antwortet, und wir haben das eben schon gelesen: Du kommst zu mir mit dem Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Das heißt auch, unsere Zuversicht stammt nicht aus unserer eigenen Fähigkeit, sondern aus der Zuversicht in Gottes Fähigkeit. David schaute nicht auf seine Ausrüstung und sagte: Meine Schleuder ist besser als dein Speer. Sondern er schaute auf Gottes Fähigkeit. Und das macht er auch mit seiner letzten Aussage vor dem Kampf deutlich. Er hat gesagt, diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und genau das trat ein. David besiegte den Riesen mit einer Schleuder und einem Stein. Aber warum wird diese Auseinandersetzung so ausführlich geschildert? Es ist nicht als Unterhaltung für Jungs oder kleine Geschichte in der Sonntagsschule gedacht, auch nicht als militärische Anleitung, so besiegst du Riesen, sondern Gott wollte zeigen, Gott gebraucht den, der ihm vertraut. David tat genau das. Er vertraute ihm, und das äußert sich eben besonders, wenn die Umstände herausfordernd sind. Was sind deine Umstände? Wir wollen die nicht einfach nur zudecken und für 45 Minuten ignorieren. Wir wollen sagen, die sind real. Aber genauso real ist Gott. Und er wird sich drum kümmern. Wie er das immer löst, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich es nicht allein machen muss. Vielleicht muss ich aktiv sein. David hat auch nicht sich einfach nur hinter die Schlachtreihen gestellt und gebetet und Gott hat den Philister durch einen Herzinfarkt getötet. Hätte Gott tun können. Er musste schon aktiv das auch umsetzen. Er musste sein Vertrauen zeigen, zu sagen, okay, im Vertrauen mache ich das, was Gott von mir möchte. Aber noch etwas. Er hat ja gesagt, der Herr errettet. Nicht durch Gewalt, sondern aus Gnade. David hat dem Herrn vertraut und hat Israel für eine Zeit von den Philistern befreit. Wenn du dem Retter, nämlich Jesus, vertraust, befreit er dich für den Tod für alle Zeit. Oder nochmal anders formuliert, Davids Sieg über Goliath kann uns ermutigen, aber nur Jesu Sieg am Kreuz kann uns erlösen. Und deswegen habe ich am Anfang schon gesagt, es ist die Geschichte von David und Goliath. Aber die Geschichte ist nicht dafür geschrieben, um zu zeigen, wie toll David war, sondern zu zeigen, welcher Gott David geholfen hat. Und dieser Gott, der ändert sich nicht. Und egal, wie riesengroß dein Problem ist oder dir so groß erscheint, wenn wir Gott vertrauen, sagen Gott, ich kenne nicht den Ausweg und ich entwerfe mit meiner Schleuder auch keine neue Strategie, aber ich vertraue darauf, dass du dich der Umstände annimmst, dass du einen Ausweg bereithältst. In dem Fall war es so, in deinem Fall wird es garantiert anders sein. Aber Gott ist dieser. Dieser Hirte, David, hat Israel von der Knechtschaft bewahrt. Der gute Hirte, Jesus Christus, bewahrt uns vor der Verdammnis. Und daran wollen wir gleich im Abendmahl gedenken. Ich möchte das noch einmal so formulieren. Jesu Tod am Kreuz war kein Sieg des Bösen über das Gute, sondern ein Sieg der Gnade über das Gericht. Man hätte ja denken können zu sagen, das war eigentlich genau umgekehrt. Bei David und Goliath hat David gewonnen, Goliath geschlagen, aber am Kreuz ist Jesus gestorben. Aber er hat den Tod besiegt, er ist von den Toten auferstanden. Und da heißt es dann in Johannes 10, wo Jesus dann sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. In diesem Kampf, so bekannt wie die Geschichte ist, da ist ein Mann, David, und ein Repräsentant der Philister, Goliath. Und es scheint so, als wenn die Philister gewinnen. Goliath scheint komplett übermächtig, er ist viel besser ausgerüstet. Aber David vertraut dem Herrn und Gott schenkt ihm den Sieg. Manchmal in unserer Zeit scheint es so, als wenn die Welt übermächtig ist. Als wenn die Feinde, als wenn die Umstände, als wenn die Gesellschaft einfach den Glauben erdrückt. Aber schauen wir auf, wer das alles ist und wer das alles unterstützt und wie die Gesellschaft sich entwickelt, schauen wir auf die Probleme oder haben wir den Glauben an Gott und sagen, Gott, du hast den Sieg überwunden und wir haben auch einen Repräsentanten. Damals hat David für Israel den Sieg errungen. Jesus Christus hat den Sieg für alle Menschen errungen, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Und wer an ihn glaubt, der hat Teil am Sieg. Der Rest der Israeliten, das haben wir jetzt nicht mehr gelesen, die laufen dann jubelnd hinterher und sagen, wir haben gewonnen. Ja, weil David dem Herrn vertraute. Wir haben gewonnen, weil Christus dem Herrn vertraut hat. Weil er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Die Frage ist, auf welcher Seite bist du? Hast du Jesus als deinen Heiland angenommen? Oder kämpfst du noch dagegen? Wenn du es angenommen hast, dann darfst du dich mit ihm freuen. Er hat am Kreuz für uns gesiegt. Geht nicht nur um David. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Aber er verweist auf seinen Nachkommen, der kommen wird, der uns nicht von den Philistern retten wird, sondern von dem Tod und der Verdammnis. Und er hat das getan an dem Kreuz. Davon wollen wir jetzt noch einmal singen. Ich bitte euch dazu noch einmal aufzustehen. In dem Kreuz. Und danach gehen wir über zum Abendmahl.